ARD.
SWR Kultur. Essay.
Den Traum hab ich ausgeträumt von Menschendingen. Ach, was sie erdacht, erzwungen schon, es schmilzt wie Wachs dahin. Die Menschen fallen ab von dir, wie faule Früchte stumm. Zur Wurzel kehren alle heim, so ist's von Anbeginn.
Die Rote Armee-Fraktion, kurz RAF oder RAF, war als linksextremistische terroristische Vereinigung verantwortlich für mindestens 33 Morde. Zu den bekanntesten Fällen zählen der Anschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine Begleiter, die Schleierentführung sowie die Geiselnahme von Stockholm und etliche Sprengstoffattentate mit über 200 Verletzten. Die RAF verstand sich als kommunistische, antiimperialistische Stadtguerilla nach südamerikanischem Vorbild. Sie wurde 1970 von Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, Horst Mahler und weiteren Personen gegründet. 1998 erklärte sie ihre Selbstauflösung. Prolog. Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Macht kaputt, was euch kaputt macht.
An einem nebelgrauen Oktobertag besuche ich auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof das sogenannte Terroristengrab. Hier beerdigt sind Gudrun Enslin, Andreas Bader und Jan-Karl Raspe. Das Gemeinschaftsgrab wurde über 45 Jahre lang gerichtet. Es wirkte mit seinen Koniferen, dem Erika und den pflegeleichten Kriechpflanzen ein wenig spießig, wie das Familiengrab von etwas zwanghaften Kleinbürgern. Seit einiger Zeit aber kümmert sich keiner mehr darum. Die Büsche wuchern, die Bepflanzung verwildert. Die Namen auf dem Grabstein sind so verwittert, dass man sie kaum noch entziffern kann. Oben in Großbuchstaben Andreas Bader. Er wird als erster genannt. Dann Gudrun Enslin. Darunter Jan-Karl Raspe. Ganz unten Ort und Zeit der Todesnacht. Stuttgart-Stammheim, 18. Oktober 1977. Davor das ewige Licht. Und vor dem Grab liegt eine braune Fußmatte. Darauf steht ebenfalls in Großbuchstaben Home.
Wenn du mir sagst, alles ist vorbei. Wenn du nicht glaubst, sie ist dir nur Traum. Dreh dich einmal um. Schau in ihr Gesicht und du wirst sehen.
Tränen lügen nicht. Der deutsche Schlager und die RAF. Essay von Uta Maria Heim. Kapitel 1: Die Freiheit.
Auf der Straße nach San Fernando. Da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino.
Als mein Opa am 3. Oktober starb, vererbte er mir sein Dampfradio. Es war ein robustes Röhrenradio von Saba. Gekauft hatte es der Opa gut 10 Jahre zuvor in Villingen im Schwarzwald. An seiner Seite war ich eine leidenschaftliche Radiohörerin geworden. Stundenlang saßen wir in der Stube, verfolgten die Nachrichten, hörten Reportagen und Features und lauschten Opern- und Operettenklängen. Der Opa, er hieß Ferdinand Fix, geboren 1886, Uhrmachermeister bei Junghans, war Antifaschist, Katholik und Gewerkschafter. Er begeisterte sich von jeher für den Umsturz. 1907 traf er beim Sozialistischen Kongress auf dem Cannstatter Wasen Rosa Luxemburg und wurde von seiner Frau Frieda persönlich heimgescheucht. Mein Opa erzählte für sein Leben gern Geschichten. Sie fingen allesamt an mit »Sich wirkle woxi«. Es ist wirklich wahr gewesen. Der Opa erklärte mir, dass es in den Opern und Operetten um das Gleiche gehe wie in den Meldungen. Verhandelt würden Mord, Totschlag und Krieg. Und eher so lustige Sachen wie Verwechslung und Verrat. Und immer drehe es sich um Liebe, Irrtum und Betrug. Um Anarchie. Und freilich um die Freiheit. Begriff, dass Oper und Operette die Diktatur des Proletariats auf den Punkt brachten. Mehr brauchte ich nicht zu wissen, um die Zusammenhänge des Lebens zu verstehen. Wir wohnten in einem entlegenen Zipfel des Schwarzwalds, in einem Hof weit außerhalb vom Dorf. Ich ging nicht in den Kindergarten und mein Opa war dazu ausersehen, auf mich aufzupassen und ein gescheites Mensch aus mir zu machen. Ich schlug mich wacker. Doch beim Tod des Großvaters wackelte der Anker, den ich in die Welt geworfen hatte. Ich hockte allein in der Stube, verfolgte die Nachrichten und politischen Kommentare, aber statt Opern und Operetten hörte ich nun den deutschen Schlager. Darüber gelang es mir, den Kontakt zum Opa wieder aufzunehmen. Im Radio lief Mendocino von Michael Holm. Bader und Enslin, die mit zwei anderen Brandstiftern ein Kaufhaus angezündet hatten und im Gefängnis saßen, kam im Juni 1969 frei. Ich erkannte den Zusammenhang zwischen dem Lied und der Meldung sofort. Und mir war klar, Gudrun und Andreas sind unterwegs nach Mendocino.
Tausend Träume.
Kapitel 2.
Bleiben ungeträumt.
Bewaffneter Kampf.
Die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus, das kann man wirklich mit einem Auge sehen, da braucht man gar nicht beide dazu, was sich in Amerika abspielt. Und ich sehe nicht ein, warum man das, was man jahrhundertelang getan hat und als falsch erkannt hat, weiter tun sollte, nämlich so tun, als ob man nichts tun könnte. Und ich werde mich, deshalb sage ich das, niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Ich habe dem Richter gesagt, ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben dagegen.
Gudrun Enslin während des Brandstifterprozesses vor dem Landgericht Frankfurt am Main. In meinem Kopf wird sofort ein Schlager daraus.
Die Tendenz, in der sich die Gesellschaft bewegt, so ungeheuer deutlich, dass es jeder versteht. Spätkapitalistisch, so ist die Zeit und das Ziel, es liegt nicht weit. Hin zum Faschismus, das kann man wirklich sehen, mit einem Auge, so klar, wohin wir gehen. Hin zum Faschismus, das kann man wirklich sehen, mit einem Auge, so klar, wohin wir gehen. Die Tendenz, sie führt uns weiter in dieser Zeit, wo alles scheitert. Die Richtung, die so ungeheuer klar, wohin es führt, ist doch sonnenklar. hin zum Faschismus, das kann man wirklich sehen. Mit einem Auge, so klar, wohin wir gehen. Hin zum Faschismus, das kann man wirklich sehen. Mit einem Auge, so klar, wohin wir gehen. In dieser spätkapitalistischen Welt, wo die Tendenz sich deutlich erhält, siehst du, wohin wir uns fortbewegen. Hin zum Faschismus, kein Entkommen, kein Leben. Die Tendenz, sie führt uns weiter in dieser Zeit, wo alles scheitert. Die Richtung, die so ungeheuer klar, wohin es führt, ist doch sonnenklar.
Angefangen hat es am 14. Oktober 1968. Es ist mein 5. Geburtstag. Da beginnt in Frankfurt der Prozess gegen die Kaufhaus-Brandstifter. Für 2 politisch motivierte Brandstiftungen am 2. April 68 werden Andreas Bader, Gudrun Enzlin, Torvald Proll und Horst Söhnlein zu jeweils 3 Jahren Gefängnis verurteilt.
Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, uns wird das Schicksal wieder uns vereinen.
An die Nachricht von der Brandstiftung kann ich mich nicht mehr entsinnen, aber dafür an die 3 Schüsse auf Rudi Dutschke. Das Attentat findet am 11. April 1968 statt, am Gründonnerstag. Irgendwann kommt im Radio, dass Dutschke noch lebt. Es ist meine erste politische Erinnerung. Wie immer am grünen Donnerstag macht die Mutter Maultaschen.
Tage der Jugend vergehen, schnell wird der Jüngling ein Mann. Träume der Jugend verwehen, dann fängt das Leben erst an. Mama, ich will keine Tränen sehen, wenn ich von dir dann muss.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später begebe ich mich auf Spurensuche. Habe ich mir das als Kind alles nur eingebildet? Einfach nur so zusammengereimt? Oder gibt es tatsächlich Belege für eine subversive Kommunikation zwischen dem Terrorismus und dem deutschen Schlager? Hält das, was als kindliche Spinnerei begonnen hat, einer geschichtlichen Überprüfung stand?
Als ich dich fand, ging eine Sonne auf. Und der Himmel war so nah. Und deine Augen versprachen mir so viel, was ich noch niemals sah.
Juli 1969 ist Geh nicht vorbei von Christian Anders auf Platz 2 in den deutschen Charts.
No, no, geh nicht vorbei, als wär nichts geschehen. Es ist zu spät, um zu
Andreas und Gudrun sind ein Liebespaar.
Sie wird schön.
Sie gehören zusammen wie das neue Schlagerduo Adam und Eve oder später Wum und Wendelin. Aber da hatten wir dann schon in der guten Stube einen Farbfernseher. Jetzt gibt es nur Schwarz-Weiß oder für mich halt das Dampfradio. Zweifelsohne, Andreas und Gudrun sind beide die Chefs. Und sie sind unzertrennlich. Doch dann müssen sie sich trennen. Am 4. April 1970, dem Samstag nach Ostern, wird Andreas Bader wieder verhaftet und in die Strafanstalt Tegel gebracht. Gudrun ist untröstlich. Ihr Baby sitzt allein in der Zelle.
Nein, so kannst du nicht gehen. Bleib bitte, bleib doch stehen. Du musst doch fühlen, dass ich dich, ja dich, ja dich nur liebe.
Gudrun hat die Befreiung organisiert. Doch die Aktion übernimmt Ulrike. Keine 6 Wochen darauf, am 14. Mai, darf Andreas Bader mit Ulrike Meinhoff in einem Institut für ein Buch recherchieren und wird dort von mehreren Personen befreit. Ein Angestellter wird dabei schwer verletzt. Ulrike Meinhoff springt aus dem Fenster. Geschossen hat ein anderer. Gesucht wird zunächst nur sie. Gleichzeitig findet der deutsche Schlagerwettbewerb statt. An diesem 14. Mai wird in der ZDF-Drehscheibe die Reihenfolge der Auftritte bekannt gegeben. Die 12 Finalisten treten am 4. Juni 1970 in der Rheingoldhalle in Mainz auf. Der Gewinner ist Howard Carpendale.
Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weiter keins. Vom Katalog aus dem Versandhaus möchte ich das Mädchen von Seite 1.
Für mich, ich bin inzwischen 6,5 Jahre alt und soll im Herbst zur Schule kommen, ist absolut deutlich, mit dem schönen Mädchen von Seite 1 ist Ulrike Marie Meinhoff gemeint, nach der jetzt mit einem Steckbrief gefahndet wird. Er hängt mitsamt dem Foto oben im Dorf in der Milchsammelstelle. Ulrike ist wirklich sehr schön. Mein Opa im Himmel, mit dem ich über solche Dinge sprechen kann, ist der gleichen Meinung. Er ermuntert mich, gut aufzupassen.
Ich will nicht dies, ich will nicht das. Will keine Uhr, kein Open Glas. Und schick mir nicht Gardinen und keine Nähmaschinen und keine Filzpantinen. Was soll mir alles das? Oh yeah!
Andreas liebt Gudrun und Ulrike haut ihn raus.
Das schönste Mädchen, das es gibt, ist das Mädchen, das man liebt. Anders kann es gar nicht sein, denn was schön ist, bestimmt das Herz allein. Das Herz allein.
Die Drecksarbeit müssen immer andere machen.
Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer. Immer. Nur dich.
Bestimmt ist es so wie in einer dieser Opern, die ich mit dem Opa gehört habe. Andreas kann Ulrike nicht leiden. Und er nutzt sie nur aus. Mit der Bader-Befreiung am 14. Mai 1970 wird die RAF geboren. Eine formelle Gründung der Gruppe, die noch keinen Namen hat, sich aber schon auf die Rote Armee beruft, gibt es nicht. Aber das gilt als erste Aktion dieser militanten Linken.
Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. Sag, dass ich dich, dich nie verliere.
Währenddessen erlebt Peter Maffay mit Du seinen ganz großen Durchbruch. In der deutschen Hitparade mit Dieter Thomas Heck ist er für 4 Wochen die Nummer 1. Du wird zum größten deutschsprachigen Hit des Jahres 1970.
Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Was ich will. Yeah. Du.
Ich begreife, dass das Lied nicht Gudrun oder Ulrike anspricht. Es richtet sich an die Freiheit. Ja, stets geht es um die Freiheit. Und ich lerne, dass man sich erst selbst befreien muss, um dann wirklich frei zu sein.
Natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
Am 15. Juni 1970 erklärt die Journalistin Ulrike Meinhof der Staatsmacht den Krieg. Die Wortführerin der militanten Linken ist in den Untergrund abgetaucht. Die Tonbandaufzeichnung wird abgedruckt im Spiegel.
Wir sagen natürlich, alle Bullen sind Schweine. Uniformierte, vom System gefütterte Schweine. Das sind keine Menschen, die wollen uns bloß hetzen. Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Ja, das heißt, wir haben nicht mit ihnen zu reden. Wir wollen diese Leute befehden.
Mensch oder Schwein? Diese Botschaft hat mich schon als Kind erreicht. Sie soll unmissverständlich klar machen, dass es keinerlei Alternative gibt. Das glaube ich irgendwie nicht. Ich bin beseelt von dem Gedanken, die spielen bloß das so tun, als ob Spiel. Das Was-wäre-wenn-Spiel. Ich spiele das nämlich auch.
Das heißt, ja, das heißt, wir haben nicht mit ihnen zu reden. Wir wollen diese Leute befehden.
Gleichzeitig beginnt die Bader-Meinhof-Bande, wie sie auf der Straße genannt wird, in meinem Kopf selber Musik zu machen.
Das sind keine Menschen, die wollen uns bloß hetzen. Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Bullen, Schweine sind die reine Pest, die schlimmsten Feinde auf Erden. Natürlich, natürlich, natürlich kann geschossen werden. Und natürlich, natürlich, natürlich kann geschossen werden.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau.
Was dann in diesem Juni noch passiert ist, erfahre ich erst Jahre danach. Ulrike Meinhof, Horst Mahler, Andreas Bader und Gudrun Enslin fliegen zusammen mit anderen über Ost-Berlin in ein palästinensisches Militärlager, um schießen zu lernen. Nina Hagen ist erst 19, als sie 1974 dieses Lied singt. Sie scheint es zu ahnen. Später werden RAF-Kader in der DDR nicht nur versteckt, sondern sogar von Stasi-Offizieren an der Panzerfaust ausgebildet. Weshalb mit Michael Erich Mielke gemeint sein dürfte, der Minister für Staatssicherheit.
Ich weiß von nichts, ist hier was geschehen, ich hab nichts gesehen, nur Gras und Klee und im Winter viel Schnee. Mein Name ist Hase, ich weiß nicht Bescheid.
1970 startet die Karriere von Chris Roberts.
Mein Name ist Hase, ich weiß nicht Bescheid.
Kapitel 3: High sein, frei sein, Terror muss dabei sein.
1971 steckt die RAF noch in den Kinderschuhen.
komm, lass uns fliegen, das Leben erspüren. Die Welt gehört uns, sie will uns verführen. Offen die Herzen mit wildem Mut, heben wir ab den Bullen das Blut. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein. Wir sind nicht leise, wir stehen bereit gegen die Macht, die uns entzweit. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein.
Ob es richtig ist, den bewaffneten Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon ab, ob es möglich ist, ist nur noch praktisch zu ermitteln.
Zwischen uns und dem Feind der klare Strich. Kein Zögern, kein Zweifel, wir verstecken uns nicht. Wenn sie kämpfen, dann ist das doch gut. Es zeigt, dass in uns der Widerstand ruht. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein. Wir sind nicht leise, wir stehen bereit gegen die Macht, die uns entzweit. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein.
Ob es richtig ist, den bewaffneten Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon ab, ob es möglich ist, ist nur praktisch zu ermitteln.
Es ist gut, wenn sie uns hassen, denn wir hassen sie auch. Wir mobilisieren die Massen über den Städten der Rauch. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein. Wir sind nicht leise, wir stehen bereit gegen die Macht, die uns entzweit. High sein, frei sein, Terror muss dabei sein.
Ob es richtig ist, den bewaffneten Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon ab, ob es möglich ist, ist nur praktisch zu ermitteln.
Ohne den Schritt in das Handeln, ohne den Willen zur Macht, verblasst Theorie, verliert ihre Kraft. Wir ziehen in den Kampf, Männer und Frauen. Ein neues Morgen, das ist unser Traum.
Hossa, 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 Hossa.
Fiesta, Fiesta Mexicana. Heut geb ich zum Abschied für alle ein Fest.
Rex Gildo, Fiesta Mexicana. Die Terroristen im Jahr 1972. Sie knacken Autos, fälschen Papiere, überfallen Banken, erbeuten Waffen, lernen Schießen, lesen Mickey-Maus-Hefte, bauen Bomben und nehmen Drogen. Das exzessive Abenteuer ist das Primat der Praxis.
Adio, adio Mexiko, ich komme wieder zu dir zurück.
Viele gesuchte Personen sind auf der Flucht. Und konspirative Wohnungen in Berlin und den bundesdeutschen Großstädten füllen sich mit untergetauchtem Personal. Dabei ist die RAF nur ein überschaubarer Haufen von meist blutjungen Leuten, die ihre bürgerliche Existenz hinter sich lassen und in die Illegalität abwandern.
Weine nicht, muss ich noch gehen, weil wir uns ja wiedersehen bei einer Fiesta, Fiesta Mexicana. Dann wird alles wieder so schön, wie es mal war.
Es sind nicht nur sogenannte Sympathisanten, die ungebetenen Besuch bekommen, sondern auch allerlei Intellektuelle. Ihnen bleibt oft nichts anderes übrig, als ihre Wohnung zu verlassen.
Ja, du wirst sehen, darum bin ich bald wieder da. Ossa, ossa, ossa.
Eine Durchsage an alle eingesetzten Polizeikräfte.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Mit Gute Nacht, Freunde wollen Inga und Wolf am Eurovision Song Contest teilnehmen. Der deutschen Vorentscheidung belegt das Lied allerdings nur den 4. Platz. Am 27. Mai 1972 treten sie in Ilja Richters Sendung Disco auf.
Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mir als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komme oder geh, und für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh.
gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt. Habt Dank, dass ihr nicht fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.
Aus Empörung wird Protest. Aus Protest formiert sich Widerstand. Widerstand eskaliert zur Gewalt. Der Schwarz-Weiß-Fernseher zeigt das RAF-Emblem. Was für Hornochsen, das ist doch keine Kalaschnikow, das ist eine Heckler und Koch. Die Maschinenpistole benutzt die Polizei, sagt Mama. Sie weiß das von der Tante, die in Oberndorf am Neckar in die Fabrik geht und dem Vernehmen nach die MP5 zusammenbaut. Nach einer Serie von Banküberfällen werden im Mai 72 mehrere Bombenanschläge verübt. Es gibt viele Verletzte und auch Tote. Das löst eine Großfahndung aus. Gegen die Angst helfen manchmal Drogen. Von einigen wird damit experimentiert. Juliane Werding landet mit am Tag, als Conny Kramer starb, ein Nummer-1-Hit.
Wir lagen träumend im Gras, die Köpfe voll verrückter Ideen. Da sagt er nur zum Spaß, komm, lass uns auf die Reise gehen. Doch der Rauch schmeckte bitter, aber Conny sagte mir, was er sah. Ein Meer von Licht und Farben, wir ahnten nicht, was bald darauf geschah. Am Tag, als Conny Kramer starb und alle Freunde weinten um ihn, das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach.
Für mich ist das ganz logisch. Die Geschichte der RAF und der deutsche Schlager sind untrennbar ineinander verwoben. Der Schlager erteilt die Befehle. Die RAF führt aus, was er zu sagen hat. Und umgekehrt, die RAF handelt, der Schlager reagiert. Er antwortet.
Du bist tot zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Dass er Wirklichkeit wird.
Dieser dialektische Austausch führt zu einer neuen Qualität der Kommunikation.
Dass er Wirklichkeit wird.
Zu einer höheren Erkenntnis.
Wirklichkeit.
Selten wird das deutlicher als am 1. Juni 72. Bader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe werden in Frankfurt verhaftet. Es fährt ein Zug nach nirgendwo von Christian Anders, steht in der ZDF-Hitparade davor und danach auf Platz 1.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Bald bist auch du genau wie ich allein. Sag doch ein Wort, sag nur ein Wort. Und es wird alles so wie früher sein.
Am 7. Juni 1972 wird Gudrun Enzlin in Hamburg verhaftet. Sie lässt beim Anprobieren in einer Boutique die Lederjacke herumliegen. Darin steckt eine Waffe. Die Geschäftsführerin ruft die Polizei. Am 15. Juni wird Ulrike Marie Meinhof in Hannover gefasst. Vom 17. Januar bis zum 16. Februar 1973 treten die RAF-Inhaftierten in den ersten kollektiven Hungerstreik. Quellen zufolge handelt es sich um 40 Leute.
Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt. Und wer ihn träumt, hört ihm zu, wenn er erzählt. Der Junge mit der Mundharmonika singt von dem, was einst geschah, in silbernen Träumen von der Barke mit der gläsernen Fracht, die in sternenklarer Nacht deine Einsamkeit entflieht. Du hörst sein Lied und ein Engel steht im Raum, dann weißt du nicht, ist es Wahrheit oder Traum.
Am 20.01.1973 singt Bernd Klüver in der Hitparade Der Junge mit der Mundharmonika. Ich sitze an Opas Radioapparat und stelle mir vor, wie sich die Terroristen im Hungerstreik in Wahnvorstellungen von Engeln verlieren und sich in Fantasien von alten Urlauben retten und wie sie sich die Zukunft erträumen.
Die in Sternen klare Nacht deiner Traurigkeit entflieht.
Jeden Sonntag kamen sie herüber, unsere Musikanten aus Athen. Das können nur wir zwei verstehen. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.
Ab 5. Februar sind Cindy und Bert mit Immer wieder sonntags 23 Wochen lang in den deutschen Charts.
Immer wieder sonntags.
Cindy und Bert, Adam und Eve, Inga und Wolf, Nina und Mike, Gudrun und Andreas. Dann sind erstmal Sommerferien. Als ich in die dritte Klasse komme, sitzen die führenden Köpfe der RAF im Gefängnis. Natürlich ist für mich vollkommen deutlich, dass sie da unbedingt wieder raus wollen. Um auf sich aufmerksam zu machen, treten die Gefangenen immer wieder in den Hungerstreik. Sie wollen zurück in die Freiheit.
Tag aus, Tag ein, so ziehen wir durch die Lande.
Heyo, heyo, ho.
Wie früher mal so manche Räuberbande.
Mike singen fahrende Musikanten. Aber es sieht nicht gut aus mit der Befreiung.
Komm wieder, komm wieder, komm wieder. Ich warte, ich warte, ich warte. Komm wieder, komm wieder, komm wieder. Ich hab dich so lieb.
Christian Anders schafft es mit dem Schiff der großen Illusionen 1973 in den Charts nur auf Platz 15.
Das Schiff der großen Illusionen fährt langsam in die Nacht hinein.
Alle warten auf die Freiheit, die wiederkommen soll. Aber was ist damit gewonnen? Man muss ja ein Ziel haben, wenn man mit der Bombenlegerei aufhört. Das gilt vor allem für einen Draufgänger wie Andreas Bader, der als Frauenheld die Szenerie uneingeschränkt beherrscht. Dieser selbstverliebte, aufbrausende Rebell hat die beiden ehemaligen Christinnen, die rechthaberische, protestantische Gudrun und die feinnervige Ulrike, fest im Griff. Und sein Weltbild ist simpel. Auf Baders Ausraster folgen regelmäßig Enslins Mao-Bibelstunden. In meinem Kopf hört es sich etwa so an.
Ficken und Schießen sind ein Ding.
Thank you.
Warum hast du nicht geschossen, du Fotze, du Fotze?
Das haben wir doch beschlossen, ich kotze,
ich kotze.
Wieso hast du nicht gezogen, die Knarre,
die Knarre?
Und bist abgehauen mit der blöden Karre.
Das ist doch kein Ding, das kriegst du doch hin. Oder bist du ein Verräter?
Dann kriegen wir dich am Sack, jetzt oder später.
Ficken und Schießen sind ein Ding.
Nicht alle Genossinnen bringen das, was der rabiate Andreas will. Der Big Boss, Deckname Ahab, nach dem rachsüchtigen, wahnsinnigen Kapitän aus Moby Dick. Vermutlich Gudruns Idee. Also Andreas Ahab verhält sich rücksichtslos und brutal. Ich vermute, er tut das nicht nur aus Bosheit, sondern deshalb, weil er Angst davor hat, allein zu sein.
Ficken und Schießen sind ein Ding.
1974 erobert Christian Anders mit Einsamkeit hat viele Namen die Hitlisten.
Einsamkeit hat viele Namen, viele Namen, doch einen nur für mich.
Hinweis darauf, dass die Gruppe auseinanderfällt, frage ich mich. Die meisten RAF-Mitglieder sind in Haft und die Sympathisanten draußen fordern ihre Freilassung. Für mich sieht es so aus, als gehe es bei der RAF immer nur um die Befreiung Baders. Alle Aktionen werden allein für Andreas Bader durchgezogen. Stets dreht es sich um seinen egomanen Anspruch auf Freiheit und um sonst nichts. Aber was passiert, wenn er rauskommt? Soll der Redelsführer wieder allein mit gestohlenen Autos ohne Führerschein durch die Gegend rasen? Ohne politisches Ziel, ohne Gefolgschaft, ohne Gudrun, die ihm sagt, wo es lang geht?
Die Zeit ohne dich.
Sag doch selbst, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Wie früher mit Freunden durch Bars und Kneipen ziehen? Und dann, wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist? Nein, nein, mein Freund.
Gudrun ist die Chefin und sie wird immer zu Bader halten. Sie wird stets in tiefster Freiwilligkeit zu ihrem Baby stehen. Bata Illich singt
Baby,
Baby.
Du bist nicht alleine.
Du bist nicht alleine.
Mit all deinen Träumen, mit all deiner Liebe. Baby, du bist nicht alleine. Du darfst nicht mehr weinen.
Kapitel 4: Das Opfer.
Wittlich, den 9.3.1974. Für den Fall, dass ich in Haft vom Leben in den Tod komme, war es Mord. Gleich was die Schweine behaupten werden. Nie werde ich mich selbst töten. Nie werde ich ihnen einen Vorwand geben. Ich bin kein Provo und kein Abenteurer. Wenn's heißt, und dafür gibt's Anzeichen, Selbstmord, schwere Krankheit, Notwehr, auf der Flucht, glaubt den Lügen der Mörder nicht. Meins.
Wenn ich vom Leben in den Tod komme und sie lügen euch an, dann glaubt den Schweinen kein Wort. Es war nichts anderes als feiger, fieser Mord. Schwere Krankheit, Notwehr auf der Flucht. Ich geb euch keinen Vorwand, so sehr ihr auch sucht. Niemals werde ich uns entmachten. Da müsst ihr mich schon eigenhändig schlachten.
Über 50 Jahre später erforsche ich die Hintergründe dessen, was sich mir als Kind als Räuber- und Gendarmspiel präsentiert hat. Die RAF-Häftlinge wollen zusammengelegt werden und verstehen sich als Kriegsgefangene. Und immer wieder treten sie deshalb in einen Hungerstreik. Bader ist zwischendurch Hühnchen. Doch für manche geht es dabei um Leben und Tod. Holger Mainz wird das erste Opfer.
Ich bin noch da, ich bin das letzte Licht. Glaubt ihren Lügen, glaubet nicht.
Ist Andreas schuld, dass es Holger so schlecht geht? Dass es tragisch enden wird, deutet sich bei Zeiten an. Bereits im August 1974 kommt Howard Carpendale mit seinem Hit »Du fängst den Wind niemals ein« ganz groß raus.
Du hast einen zu sehr vertraut, hast ihn erst viel zu spät durchschaut. Und nun glaubst du, ein jeder ist wie er. Wenn man zu dir von Liebe spricht, spielt ein Schatten um dein Gesicht. Und du sagst, ich bin so, wie ich eben bin. Und ich nehme es hin.
Als Holger Mainz am 9. November 1974 in der Justizvollzugsanstalt Wittlich an den Folgen des Hungerstreiks stirbt, gehe ich schon aufs Gymnasium. Auch wenn ich langsam ahne, dass es sich nicht mehr lang aufrecht erhalten lässt, spiele ich doch noch immer mein So-tun-als-ob und mein Was-wäre-wenn-Spiel mit meinem Opa, der vom Himmel herabschaut und direkt auf Holgers Totenbett. Holger Mainz sieht genauso aus wie Che Guevara und Jesus Christus am Kreuz. Ich bin katholisch und fürchte mich ganz schrecklich vor dem Bild. Mensch, Opa, sage ich, das ist doch gar kein Was-wäre-wenn-Spiel. Da ist jetzt echt einer gestorben. Und Holger Mainz war ja nicht der Erste. Auf beiden Seiten wurden Menschen ums Leben gebracht. Und das geht jetzt womöglich so weiter. Aber mein Opa meint, ich solle noch ein wenig durchhalten. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter, sagt er. Doch die Raff hört plötzlich auf zu singen.
Kapitel 5. Die Eskalation.
Im Februar 1975 warten die Raff-Leute in Stuttgart-Stammheim auf ihren Prozess. In Berlin entführt die Bewegung 2. Juni den CDU-Politiker Peter Lorenz. Damit erreicht sie die Freilassung von Verena Becker, Gabriele Kröcher-Tiedemann, Rolf Pohle, Ina Siegmann und Rolf Heißler. Am 3. März fliegt eine Boeing 707 mit den 5 Terroristen und dem Pfarrer Heinrich Alberts in den Südjemen. Zurück in Deutschland verliest Alberts eine Erklärung mit der von den Entführern festgelegten Losung »So ein Tag so wunderschön wie heute«. Peter Lorenz wird daraufhin freigelassen. Ich höre Max Gregers Weltmeisterschaftstanzparty und mir kommt das alles immer gespenstischer vor. Bata Illitsch singt »Ich hab noch Sand in den Schuhen aus Hawaii«.
Ich hab noch Sand in den Schuhen aus Hawaii und mein Herz ist ohne Ruhe, denn irgendwo dort im sonnigen Hawaii, oh my darling, my sweetheart, bist du.
Parallel dazu erscheint »Deine Spuren im Sand« von Howard Carpendale. Der deutsche Schlager ist beseelt vom Internationalismus.
Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen, was gehört nur noch mir. Sie schweigt, wie die Spuren im Sand. Was ist mir nun geblieben? Nur die Sehnsucht nach dir.
Die Ultima, auch wir sind niemals geschieden hier. Die Tränen um dich verstehen das nicht. Geschieht doch alles aus Lust und endet mit Frieden dann. Was ist schon der Tod? Was ist unsere Not? Wenn Liebe versöhnt.
Kapitel 6. Später erfahre ich, sie nahm ein Küchenhandtuch.
Damals habe ich freilich nichts davon geahnt. Ich wusste auch noch nichts von Hölderlins Hyperion, der auf alles, was nicht auszuhalten ist, eine versöhnliche Antwort findet. Ulrike Meinhof ging es schon lange schlecht. Jetzt sieht sie für sich keine Zukunft mehr. Andreas macht sie fertig. Gudrun macht sie fertig. Ulrike kann nicht mehr. Dabei ist sie der intellektuelle Kopf der Gruppe. Während des Prozesses, so lese ich viele Jahre später, wurde Ulrike Meinhof von Gudrun Enslin und Andreas Bader immer weiter ausgegrenzt und beleidigt. Sie fühlte sich ausgeliefert, verstoßen und war hilfloser denn je. Am 21. Mai 1975 beginnt der Stammheim-Prozess. Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe sitzen inzwischen alle vereint in Stuttgart-Stammheim.
Wo sich Gottes Flamme in ein Herz gesenkt, das am alten Stamme treu und liebend hängt, wo sich Männer finden, die für Ehr und Recht mutig sich verbinden, bald ein Freigeschlecht.
Ihnen wird Mord in 4 Fällen und versuchter Mord in 54 Fällen zur Last gelegt. Wumm bekommt seinen Wendelin und die gute Stube endlich einen Farbfernseher. Der Schwarz-Weiß-Monitor fliegt raus. Das Dampfradio wird ebenfalls abgeschafft und durch ein Transistorradio ersetzt. Angeblich war es dafür höchste Zeit. Mein Opa ist ziemlich sauer deswegen, aber ich verliere allmählich den Kontakt und kann ihm nicht mehr helfen.
Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Wie wär's denn, mein Junge, wenn du heute ne andere küsst? Denn erstens kommt es anders, als man meistens zweitens denkt. Man kriegt in diesem Leben leider nichts geschenkt.
Am 8. Mai 1976, als sich Ulrike Meinhof am Abend in ihrer Zelle erhängt, läuft die 81. Folge der ZDF-Hitparade. Juliane Werding singt, man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Und obwohl der Zusammenhang ein anderer ist, suche ich ein allerletztes Mal nach einer Koinzidenz der Ereignisse. Allerdings muss ich dabei scheitern. Und ich erkenne, es funktioniert nicht mehr. Absolut nicht. Damit ist für mich das Was-wäre-wenn-Spiel definitiv vorbei.
Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir, ich bin neben dir.
Sollten Andreas, Gudrun und Jan getötet werden, werden die Apologeten der harten Haltung spüren, dass das, was sie in ihren Arsenalen haben, nicht nur ihnen nützt, dass wir viele sind und dass wir genug Liebe, also Hass und Fantasie haben, um unsere und ihre Waffen so gegen sie einzusetzen, dass ihr Schmerz unserem entsprechen wird. RAF, 3. September 1977.
Der 5. September 1977. Mendocino. Das ist an diesem Tag das Codewort der Roten Armee-Fraktion. Als dieser Name am Telefon fällt, startet damit der Überfall auf Hans-Martin Schleyer.
Tausend Träume bleiben ungeträumt.
Tränen lügen nicht. Der deutsche Schlager und die RAF. Essay von Uta Maria Heim. Es sprachen Sandra Schwittau, Martin Engler und andere. K. KI-Songs Robert Schön. Die Songtexte orientieren sich an RAF-Zitaten. Der Song Hyperion greift Motive aus Friedrich Hölderlins gleichnamigem Werk auf. Ton und Technik Clemens Haas.
Mein Name ist Hase, ich weiß nicht Bescheid.
Regie Uta Maria Heim. Redaktion Mareike Mage.
Geschieht doch alles aus Lust und endet mit Frieden dann. Was ist schon der Tod? Was ist unsere Not, wenn Liebe versöhnen kann? Wie Dissonanz der ganzen Welt ist wie der liebenden Streit. Im Herzen fließen Adern neu in alle Ewigkeit. So dachte ich nächstens mehr.
Produktion Südwestrundfunk 2025.